Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Johnson Eliezer ist vor über 30 Jahren aus Indien in die Schweiz gekommen, hat dann hier Theologie studiert und ist Pfarrer geworden im Emmental. Heute arbeitet er als freier Theologe, ist Geschäftsführer von einer schicken Boutique und organisiert Kulturreisen in seine Heimat. Und er ist heute Gast im Menschen und Horizonte. Redaktion Simon Meyer, am Mikrofon Regi Sager.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
Menschen und Horizonte. Der Johnson Eliezer fühlt sich wohl in der Schweiz. Er lebt schon seit gut 3 Jahrzehnten hier. Er fühlt sich aber auch in Indien daheim und er entdeckt das riesige Land jedes Mal wieder neu, wenn er dort ist. Der heute 53-jährige Johnson Eliezer stammt aus einer mittelständischen indischen Familie und wie er zusammen mit seinen beiden Brüdern in Indien aufgewachsen ist, hat er Simon Meyer erzählt.
Der Johnson Eliezer ist eine elegante Erscheinung und entspricht mit seinem dunklen Teint, einem graumelierten Haar und dem charmanten warmen Lachen dem, was man sagt, ist eine gewinnende Persönlichkeit. Und er ist ein Mann mit einem besonderen Namen.
Eliezer, das ist ein hebräischer Name und heisst, Eli heisst mein Gott und Eliezer heisst Hilfe, also mein Gott ist Hilfe oder Gott helf.
Dass er seinen Namen mit unserem Jeremias Gotthelf verbindet, kommt nicht von ungefähr. Der Johnson Eliezer nämlich kennt das Emmental. Er war dort manches Jahr Pfarrer gewesen. Aber darüber später. Fangen wir doch ganz einfach vorne an. Zu Kerala, wo er Mitte der 50er Jahre in eine christliche Familie geboren worden ist.
Kerala ist ein Bundesstaat an der Westküste von Indien. Wir haben in Kerala, und das ist das, was sehr viele Leute nicht wissen, eine viel ältere christliche Tradition als im Abendland. Wir nennen uns Thomas-Christen. Also das ist eigentlich Tradition und wir gehen davon aus, dass die Tradition nicht lügt. Und bis es anders bewiesen wird, gehen wir davon aus, dass es so war, dass der Apostel Thomas nach Kerala gekommen ist und dort missioniert hat und dass es dort schon im ersten, zweiten Jahrhundert schon die erste Kirche gegeben hat. Also dass es eine christliche Kirche in Indien gibt, bevor es überhaupt hier in Europa eine Kirche gegeben hat.
Und zu dieser christlichen Gemeinschaft gehört auch die Familie Eliezer schon seit Generationen.
Meine Eltern waren Christen und meine Vorfahren auch. Wir haben einen orthodoxen Ursprung. Mein Vater hat dann auch, wie mein Grossvater nachher, Theologie studiert. Mein Vater ist in den USA, hat dort an der Uni Theologie gemacht, ist zurückgekommen als ordinierter Pfarrer. Und zum Schluss war er Pfarrer in der Anglikanischen oder in der Kirche von Nordindien. Und wir haben darum einen sehr kirchlichen und christliches Familienleben gehabt. Also das ist sehr geprägt von christlichen Inhalten. Meine Eltern waren sehr, sehr kurz in Kerala. Also nach meiner Geburt ist mein Vater in die USA und dann bin ich einfach mit meiner Mutter in Zentralindien. Ich habe meinen Vater 4 Jahre nicht mehr gesehen. Es ist auch ein besonderes Schicksal. Als er zurückkam, war meine 6. Und dann sind wir 3 Gielen mit der Familie dann in den Norden von Indien gezogen, in die Stadt Varanasi. Das ist die heilige Stadt der Hindus.
Das war sicher eine grosse Veränderung gewesen, auch für so ein Kind eigentlich, in einem hinduistischen Umfeld. Sie mussten ja wahrscheinlich das neu kennenlernen. Was haben Sie da für Erinnerungen zurück?
Das ist ja natürlich der Reichtum von meiner Erinnerung, die ich heute habe, dass wir in einer multireligiösen, multikulturellen Gesellschaft gelebt haben. Wir sind fast immer eigentlich, jetzt nachher, wo wir in den Norden gezogen sind, sind wir praktisch eine sehr kleine Minderheit gewesen an Christen im Bundesstaat Uttar Pradesh, also der bevölkerungsreichste Bundesstaat in Indien und auch eigentlich eine vorwiegend hinduistische Gesellschaft. Und wir sind also wirklich zu den wenigen gehört. Also das ist schon aber spannend gewesen, weil meine Freunde sind alle Hindus oder Moslems gewesen und so hat es einen Austausch gegeben, der schon sehr, sehr prägend war. Also wir haben das nächste Mal einen Hang eigentlich auf einer ganz persönlichen Ebene erlebt und eine Freundschaft bauen und dann ist erst irgendwann am Rande oder an der Peripherie dann die Frage nach der eigenen Religion oder religiösen Praxis gekommen. Oder? Wir haben das sehr respektiert, wir haben miteinander an die Feste gefeiert, wir haben einander gegenseitig eingeladen, wo die grossen Feste waren und ich weiss noch, dass ich zum Beispiel in einer Muslimfamilie damals, wo die Frau immer noch hinter dem Vorhang gelebt hat, dass ich als einer von den wenigen Männern dort mit meinem Freund rein durfte und ich durfte Anteil haben an ihrem privaten, intimen Leben und das hat mich auch sehr auch innerlich geprägt, oder auch im Blick auf Moslems und auf Islam. Oder das hat, ich habe so eine Liebe zu diesen Menschen, weil ich einfach von meiner persönlichen Erfahrung her so einen Reichtum erlebt habe von meinen Freunden, die Moslems waren.
Sind ihr dann auch zusammen in die Schule oder ist denn das Trend gewesen?
Wir sind zusammen in der Schule und es ist dort vor allem, wo die Kontakte herkommen. Also das sind meistens einfach Freunde gewesen oder Klassenkameraden. Es hat noch andere Bekanntschaften natürlich gegeben, aber vor allem einfach dort über die Schule. Und das ist vielleicht dann das Interessante, ich bin ja auch Englisch eingeschult worden. Also das heisst, Englisch ist meine erste Sprache, mal in allem, wo ich einfach mit meinen Eltern geredet habe. Das ist meine Muttersprache, aber ich habe das nie gelernt schreiben oder lesen. Also das heisst, in all den Jahren, wo ich mit meinen Eltern geredet habe, ist es eigentlich so eine Mischung von 3 Sprachen. Also Englisch hauptsächlich, dann nachher Malayalam, wo einfach immer wieder so im täglichen Gebrauch auftaucht ist. Und dann nachher Hindi, das ist die Sprache, die dort in Uttar Pradesh vor allem auch im Norden gesprochen wird. Also das haben wir eigentlich sozusagen jeden Tag so die Mischung von 3 Sprachen.
Wie alt sind Sie denn in dieser Phase gewesen, als ihr dort gelebt habt?
6, 7, wo wir nach Varanasi gekommen sind. Das ist für mich natürlich ein völliger Bruch mit der alten Welt. In Zentralindien haben wir Telugu geredet. Als ich auf Varanasi gekommen bin, habe ich einfach kein einziges Wort Hindi können. Und ich mag mich noch besinnen, wenn ich in der Schule bin, auf dem Spielplatz, und die Leute haben Hindi geredet. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt von dem, was ich erzähle. Und dann haben wir eine neue Welt wieder entdeckt.
Die heilige Stadt Varanasi, wo auch Benares oder Kashi heisst, liegt am Ganges und gehört zum nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Nach ein paar Jahren in dieser ältesten Stadt von Indien hat es einen neuen Schnitt gegeben im Leben von Johnson Eliezer. Er ist in ein Internat gekommen, weit weg von den Heimen im Himalaya-Gebiet.
Mit 12 bin ich in ein Internat gekommen. Das ist so vergleichbar mit einem englischen Public School. Und das ist natürlich schon eine völlig andere Welt gewesen, die ich kennt habe von daheim her. Sehr geschützt, von einem sehr frommen Familienleben. In einer Welt, in der ich einfach plötzlich neue Welten entdeckte. Das war dann so gewesen, dass in der Schule sehr viele Kinder von überall gekommen sind. Also reiche Inder, die ihre Kinder einfach in die Schule geschickt haben in Indien. Und dort haben wir natürlich dann eben die Zeit sozusagen von dem Flower Power, von Woodstock, von dem ganzen Aufbruch, von der Emanzipation, das habe ich alles dort mitbekommen. Und es war so wie eine enorme Kollision gewesen mit der alten Welt, nicht, wo ich einfach von daheim gekannt habe. Und wo ich einfach in die Pubertät hineinkam, in die Adoleszenz, habe ich einfach plötzlich die Fragen anfangen. Was ist das Leben? Was mache ich hier? Was ist das Leben von meinen Eltern? Was ist das Establishment? Was ist die Gesellschaft, wo ich herkomme? Und habe dann natürlich praktisch über Nacht das alles über Bord geworfen. Nicht? Also das, die alte Welt, weil sie für mich hypokritisch, also doppelbödig. Das hat mich einfach als altmodisch, es hat mir schon, dass das eigentlich so mehr oder minder ein Märchen ist. Und habe dann so heftig rebelliert, dass ich eigentlich praktisch mein Leben so an den Rand von ich würde sagen, fast an den Rand vom Tod getrieben habe. Das ist schon eine extreme Reaktion gewesen. Und habe dann mit 18 dann so eine Haschpsychose erlebt. Wenn ich zurückschaue, dann muss ich sagen, das ist von einem Tag auf den anderen mit 18 so in ein Loch hineingefallen. Ja, das war ein Horrortrip gewesen, sondergleichen nicht. Und das ist dort, wo ich dann nachher plötzlich angefangen habe, meinen Weg neu überdenken oder unter einem anderen Lebensstil, den ich bis dahin gepflegt habe, in Frage zu stellen. Und ich habe eigentlich auch keine Wahl gehabt. Das ist mir gar nicht übrig geblieben. Nicht? Ich kann gar nicht mehr weitermachen wie vorher.
Was ihn so beschäftigt und bis ins tiefste Inneren aufgewühlt hat, das erzählt Johnson Eliezer in 3 Minuten hier auf DRS1.
Thank you.
Der Johnson Eliezer ist in Indien aufgewachsen, zusammen mit zwei Brüdern. Zuerst hat seine Familie in Kerala gelebt, später über 2000 Kilometer weiter nördlich in der heiligen Stadt Varanasi im Bundesstaat Uttar Pradesh. Mit 12 ist er in ein Internat gekommen, weit weg von daheim, im Himalaya-Gebiet. Und dort hat für den jungen Johnson Eliezer eine ausgesprochen schwierige Phase von seinem Leben angefangen. Er hat angefangen, alles in Frage zu stellen und vieles über den Haufen zu rühren.
Ich habe eigentlich sehr isoliert gelebt. Also mit meinen Brüdern habe ich eigentlich wenig oder gar nicht kommuniziert. Ich habe sozusagen eine eigene Welt gelebt und habe so meine eigene Sache gelebt. Und das ist natürlich schon die Distanz, die zwischen uns war, also die geografische Distanz, die räumliche Distanz, aber vielmehr auch eigentlich also die emotionale Distanz. Oder ich habe meinen Vater, ja, obwohl ich meinen Vater geliebt habe und zum Schluss eigentlich mir uns sehr nach sich gestanden. Aber ich glaube, dass in den entscheidenden Jahren, in den prägenden Jahren, in der Zeit, wo man sich fragt, wer bin ich und was kann ich und wo möchte ich her, dass die Väter eine entscheidende Rolle spielen. Und wenn sie abwesend sind, wenn sie nicht präsent sind, wenn sie nicht zugewandt sind und sich auftun für ihre Söhne oder Töchter, dass es für die Kinder einfach ein enormes Vakuum ist. Und ich habe ja meinen Vater immer als, in Anführungszeichen, als Tyrann erlebt, als der Pascha, als der Patriarch. Nicht? Und das ist die Welt, aus der wir kommen. Nicht? Also das ist so in Indien eigentlich, ob jetzt Hindu, Christen, Muslim, das ist einfach, die Eltern haben eine Position, die wir hier eigentlich so gar nicht haben. Nicht? Sie haben eine unanfechtbare Position und es ist immer einfach von oben nach unten und es spielt sich in der Kategorie von Gehorsam ab. Nicht Fragen stellen, du tust, was die Eltern sagen, sie sind unanfechtbar. Und ich habe dann natürlich mit der Berührung, mit der Schule und mit der neuen Welt, habe natürlich plötzlich angefangen, ganz anders Fragen stellen und ganz anders Zugang zum Leben suchen und meine eigene Identität. Und weil da kein Gespräch ist möglich, nicht nur mit meinem Vater, also in all den Jahren, wo ich bei dort unterwegs war, habe ich, und das ist vielleicht auch tragisch, wenn ich das so sage, dass es kein wirklich brauchbares Gegenüber gegeben hat, also eine ältere Person, wo ich hätte können sagen zu, ich war suchend, aber es hat keine einzige, nicht unter den Lehrern, nicht unter den Freunden, wo ich hätte können sagen, das ist eine Person, die mir könnte ein paar Antworten geben, wenn ich auf meine Frage oder zu der, wo ich könnte aufschauen und mich austauschen, das hat es einfach faktisch nicht gegeben. Oder? Also wir sind eigentlich irgendwo noch einmal durch eine Friss- oder Stirbkultur aufgewachsen. Nicht? Also entweder sagst du, machst du, was wir sagen, oder es gibt einfach, oder bist du eigentlich sozusagen ausgeschlossen. Oder? Und das ist praktisch dann auch passiert. Oder mein Vater gesagt hat, ich habe drei Söhne oder vier Söhne, jetzt habe ich nur noch drei, du bist für mich gestorben. Nicht? Also das ist dann die letzte sozusagen die Konsequenz gsi von dem Weg, den ich gegangen
bin. Haben Sie nie mehr Frieden schliessen mit ihm?
Ja, doch. Da bin ich auf der Straße gsi mehrere Monate. Dann habe eigentlich auch dort, wie ich schon erwähnt habe, eigentlich bin ich an der Rand von so einer, also so mit meinem Leben gespielt, dass ich da bis so weit gsi, ich habe nicht gewusst, ob ich das überlebe dort auf der Straße von der Stadt. Und dann irgendeinisch hat dann damals meine Freundin gesagt, Johnson, du musst jetzt wieder hey, du kannst das jetzt hier nicht schaffen, du gehst zugrund. Und dann irgendwo in einem Moment von sozusagen von einer Hilflosigkeit habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich hey. Und dann bin ich heim. Und als ich bin heim gekommen und an die Tür geklopft habe, hat Vater die Türen aufgetan, hat mich umarmt und hat keine einzige Frage gestellt. Er hat mich einfach so aufgenommen, wenn ich bin einfach dann zurückgekommen. Das ist schon sehr außerordentlich gewesen. Als ich nachher bei Hause kam, dann all die Unruhe, die Rastlosigkeit, meine Eltern hatten dann das Gefühl gehabt, also bleib ein bisschen daheim. Und dann hat es die Begegnung mit einer deutschen Nonne, die einfach so ein Projekt angefangen hat. Und sie hat ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern. Und dann hat sie gesagt, Johnson kann ja ein bisschen uns helfen. Und dann bin ich einfach so ein Jahr dort gewesen, oder? Und ich habe eigentlich sozusagen ein Stück, ein neues Aspekt von Indien lernen kennen in den Dörfern und ihre Fragen mit zu beschäftigen. Wir haben ein Gesundheitsprojekt gehabt dort. Und dann ist es so gewesen, dass oft und viel mehr Besuch hatten aus, weil über ihre Kontakte aus Europa. Sie hat auch sehr gut Kontakt gehabt zu den deutschen und den österreichischen Botschaften. Und dann sind konstant viele Leute gekommen da auf Besuch. Und oft hat sie, weil sie keine Zeit hatte, hat sie dann zu mir gesagt, würdest du denn die Leute gleich durch die Stadt führen? Und so habe ich eigentlich in dieser Zeit so eine neue Welt wieder erlebt oder entdeckt, wo einfach mit all den Leuten, die gekommen sind. Aber das war auch immer so gewesen bei uns daheim, dass wir sehr viele Leute hatten, die bei uns Halt gemacht haben. Und weil Varanasi speziell so eine touristische Attraktion ist, hat es immer Leute gehabt, die einfach bei uns eingekehrt sind aus allen Herren Ländern. Oder? Und es war eigentlich auch so eine Verstärkung gewesen nachher, wo ich einfach auf das Projekt reingekommen bin. Und habe dann dort, also mit den Ordensschwestern, einfach eine Spiritualität oder einen spirituellen Weg erlebt in meinem Leben, wo eigentlich schon sehr prägend war. Also die Zeit, das Jahr mit den Ordensschwestern, das war eine sehr, sehr wichtige Zeit gewesen. Und dann habe ich dann das letzte Jahr von meinem Bachelor's dann in der Stadt Chandigarh gemacht. Aber gerade bevor ich gegangen bin, hat es eben die Begegnung mit dem Schweizer Mädchen, der einfach über Land nach Indien gekommen ist. Und die Frau, die ist ein bisschen älter als ich, sie kommt nach Indien, ich begegne sie dort auf der Station, sie ist allein unterwegs und unsere Beziehung fährt dort an und über die nächsten Monate hat so etwas wie eine tiefe Freundschaft entwickelt. Und irgendwann ist es so weit gewesen, wo es mir dann müssen entscheiden, was machen wir mit unserer Beziehung.
Der Gedanke, miteinander durchs Leben zu gehen, war da gewesen. Aber bis er sich hat können entscheiden, hat der damals 20-Jährige noch einige Höchst und Tiefs durchgemacht.
In der Zwischenzeit bin ich in Chandigarh gelandet und habe eigentlich das letzte Jahr dort gemacht. Aber die Unruhe, die ich gerne kennt habe, die ist ja mitgekommen. Und ich habe mich oft dann tagelang so eingespossen, habe mein Glas Gin und Tonic gehabt und daneben viel, viel gekascht und versucht eigentlich sozusagen mich aus der Welt zurückzuziehen und mich in meiner Dichterwelt widmen. Das war so der Traum gewesen. Und irgendwann ist passiert das eben, dass ich dann zusammenklappe und dann die Haschpsychosen erleben, die mein Leben einfach völlig auf den Kopf gestellt hat. Und das war der Ort, wo ich angefangen habe, mich zu verabschieden, oder langsam mich zu verabschieden von bestimmten Sachen, die ich früher gemacht habe, wo ich gemerkt habe, das hat mich in diese Sackgasse hineingeführt. Die Behandlung, die ich einfach kurz erlebt habe, das hat nicht geholfen. Damals war die Psychiatrie in Indien gar nicht so weit gewesen. Und dann hatte ich eigentlich nicht viele Optionen gehabt. Und dort in dieser Not habe ich dann wieder einmal an die Sonntagsschulzeit, also an die Sonntagsschulgeschichten besonnen, wo Jesus geheilt hat und Menschen gesund gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, wenn das wahr ist mit Jesus, dann möchte ich auch gesund werden. Und so hat mein Weg als Christ dann angefangen. Also nach dem exzessiven Leben, da habe ich eigentlich so angefangen, da das erste Mal in meinem Leben ernsthaft zu prüfen, ob das mit dem christlichen Glauben etwas auf sich hat. Und das ist ja eine ganz lange Geschichte, kurz machen, was alles in diesen Monaten abgelaufen ist. Ich bin im März 1973 bin ich krank geworden. Und ich bin in 9 Monate später, von einem Augenblick auf den anderen, bin ich wieder gesund gewesen. Es ist so ein Mirakel, also ich kann das nicht genügend würdigen. Das war so der Anfang von meiner Reise als Christ. Und dann hat es einfach in diesen Monaten dann die Entscheidung gegeben, dass wir das so weitermachen, dass ich in die Schweiz komme. Das war knapp nach 20 gewesen. Und das ist dann der weitere Lebensabschnitt, der für mich dann angefangen hat.
Und über den neuen Lebensabschnitt in der Schweiz erzählt der Johnson Eliezer im Gespräch mit Simon Meyer in 4 Minuten. Sie hören deres Eis, Menschen und Horizonte. Verkehrsinfo DRS von 14.30 Uhr. In der Ostschweiz auf der A3 in Richtung Chur. Zwischen der Verzweigung Reichenburg und Wesen 5 Kilometer Stau wegen einer Baustelle. Im Tessin auf der A2 in Richtung Italien. Zwischen Chiasso Centro und der Zollstation Chiasso Brogeda stockender Verkehr. Und in der Gegenrichtung zwischen der Raststätte Stalvedro und dem Gotthardtunnel 1 Kilometer Stau wegen Verkehrsüberlastung. DRS 1, Menschen und Horizonte. Es sind schon über 30 Jahre seit, dass der Johnson Eliezer aus Indien in die Schweiz gekommen ist. Heute ist er Doppelbürger, Inder und Schweizer und fühlt sich in beiden Ländern daheim. Er war knapp über 20, als er in seinem Leben eine völlig neue Richtung wollte geben. Und er ist in die Schweiz gekommen. Im Gespräch mit Simon Meyer schauen wir zurück auf die Anfangszeiten hier bei uns.
Wo sind Sie denn gelandet, wo Sie in die Schweiz gekommen sind?
Das nächste Mal Stadt Freiburg, wo ich Deutsch gelernt im Sommer. Und dann habe ich einfach mitgemeldet für das Studium. Das war die Option Medizin, aber das war damals nicht möglich für Ausländer Medizin zu studieren. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, das wäre es. Ich studiere Theologie. Und dann bin ich aufgenommen worden. Dann habe ich eigentlich die Matur nachgeholt, weil mein Bachelor damals nicht anerkannt haben. Aber dann haben sie mich zugelassen zum Studium, habe eigentlich dann nachher Latinisch, Griechisch, Hebräisch gelernt und dann einfach mich auf den Weg gemacht durch das Studium. Und inzwischen dann auch geheiratet. Nicht also relativ jung geheiratet.
Und dann haben Sie eigentlich auch dann als reformierter Pfarrer gearbeitet?
Also das Studium ist halt relativ lang gegangen. Ich bin mit 29 dann fertig gewesen und habe dann auch die zwei Kinder gehabt, schon während dem Studium. Also das Studium habe ich mir schleunigst einfach auch hinter mir bringen wegen der Familienverhältnisse. Oder jetzt sind die Kinder gewesen und habe dann meine erste Stelle gefunden, zu lang noch im Nachmittag.
Wie ist das gewesen, das erste Mal auf der Kanzel stehen?
Ich habe ja von Anfang an die müssen das mit nicht falsch verstehen. Ich habe ein Talent gehabt und das habe ich geerbt, nicht für zu reden und auf der Kanzel zu stehen. Und ich habe während der ganzen Schulzeit immer teilgenommen an Debatten und war im Teil im Debattierteam gewesen. Und darum habe ich einfach schon eine gewisse Erfahrung mitgebracht, von Leuten zu reden. Und ich habe während dem Studium immer auch gewisse Vorträge und Predigten schon gehabt. Dass es so war, als ich auf Langnau komme und der erste Gottesdienst, dass es vielleicht nicht mehr so das Erlebnis war, oder weil manches auch vorausgegangen ist, als ich schon in der Öffentlichkeit auftreten bin.
Aber es ist doch ein anderes Umfeld, es ist eine andere Kultur. Sie sind dunkelhäutig. Ich denke, das ist ja doch noch speziell.
Die Frage von meinem Weg in diesem Ämmetal nicht. Ich würde sagen, das ist erstaunlich. Mein erstes Interview hatte ich mit einer Vorortsgemeinde von Bern. Und in diesem Kirchgemeinderat, die erste Frage, die sie mir gestellt haben, ist, ihr seid zu Adelboden im Vikariat, wie hat man auf eure Hautfarbe reagiert? Nicht, das ist die erste Frage. Vorortsgemeinde Bern. Nicht. Da muss ich sagen, ich komme auf Langnau, da ist die Fahrwahlkommission, sie reden mit mir eine Viertelstunde und dann sagen sie, wie soll ich zur Wahl vorschlagen, wenn es euch recht ist. Nicht? Und da muss ich sagen, nicht die Klischees und Stereotypen, die wir haben von Regionen oder Orten, das oftmals stimmt das überhaupt nicht. Nicht? Und das, da muss man wirklich aufpassen, gerade heute, dass man Leute nicht schubladisiert. Und ich habe so viele fortschrittliche und liebenswürdige und wunderbare Menschen im Emmental getroffen und wo mich mit ihnen auch heute noch verbindet. Oder? Ich meine, die Gemeinde Langnau hat mir das Gemeindebürgerrecht zugesprochen in Abwesenheit. Nicht also, ich bin nicht mehr dort gewohnt, aber der grosse Gemeinderat von Langnau hat sich bereit erklärt, mich auf diesen Einbürgerungsgesuch einzugehen und mir das zusichern, obwohl ich vor lange noch bevor war. Und da muss ich sagen, das ist schon enorm, mit Offenheit und Aufgeschlossenheit. Klar, es gibt auch das andere, aber da würde ich sagen, das ist nicht auf eine geografische Region beschränkt. Das kann man sogar in der Stadt antreffen. Teilweise denke ich einfach, dass Leute in städtischen Regionen noch viel enger und viel kriegkarierter waren, als sie manchmal auf dem Land sind. Nicht, also da bin ich ein vehementer Befürworter von neuen Zugängen zu den Menschen und zu gesellschaftlichen Regionen.
Aber es ist doch ein ganz anderes Umfeld. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das grosse Indien, die Landschaften und dann die Schweiz in ihrer Kleinräumigkeit. Wie haben Sie zum Beispiel die Landschaft erlebt?
Schon unglaublich, wie die ersten Jahre vom Leben und das, was man in den ersten Jahren gesehen und gespürt und gehört hat, einprägen. Und das mit einem Ortswechsel, mit einem Kulturwechsel, dass es so etwas gibt wie einen Verlust. Und man sucht immer das Alte. Und in das Neue und das Andere reinzukommen, ist enorm schwierig. obwohl die Landschaft so als schön und atemberaubende Schönheit erlebt habe, ich habe plötzlich dann etwas gesehen, wo verwildert, wo ich gesehen, ein Haus, wo zusammengefallen ist gewesen, und plötzlich hat mein Herz auf höher geschlagen, weil es mich erinnert hat an das Alte, dort, wo ich herkomme. Und es hat mich Jahre gebraucht, mich in dieser Welt, in dieser Umgebung, in dieser Landschaft, mich einfach wirklich auch wohl zu fühlen. Es hat wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Es ist, wie ich konstant etwas Fremdes gesehen hätte vor mir nicht. Und das ist vielleicht auch der grosse Widerspruch. Ich hatte Position, wo ich konstant mich um Leute kümmern musste. Ich war Seelsorger gewesen, oder? Und in dieser Position habe ich über Jahre hinweg erlebt, dass die wenigsten Leute mich je einmal gefragt haben, Johnson, wie geht es dir eigentlich? Ich weiss noch, dass es ein einziges Mal passiert ist und die Person, die mich das gefragt hat, war eine alte Frau gewesen. Herr Pfarrer, wie geht es euch hier? Und das hat mich so bewegt, dass ich so gespürt habe, dass es vielleicht auch für mich so etwas wie Sehnsucht oder wie mangelnde Erfüllung könnte geben oder lange Zeit. Und das habe ich über Jahre hinweg auch ein Stück weit daran noch gelitten.
Beschäftigt hat Johnson Eliezer vor allem, dass seine Eltern nicht, wie es in der Tradition ist, ihre Kinder um sich hatten.
Das Leben hat uns ja in so vielen Richtungen verschlagen. Meine Brüder sind alle auch im Ausland. Und manchmal denke ich darüber nach, dass meine Eltern niemals Kinder in ihrer Nähe hatten. Und sie sind ja beide ja jetzt gestorben und wir sind alle weit weg gewesen, oder? Und darum ist in mir auch so eine grosse Sehnsucht, dass die Kinder, die ich habe, jetzt auch ein grosses Kind, dass wir beieinander bleiben und irgendwo einen Ort haben, wo wir uns nennen und sagen, das sind wir.
Knapp 25 Jahre war Johnson Eliezer als reformierter Pfarrer tätig. Davor rund 16 Jahre im Emmental, 5 Jahre zu Langnau und 11 Jahre zu Miswald. Und nach einer Auszeit hat er während 7 Jahren im Seeland, in Bargen bei Arberg, die Seelsorge übernommen. In all diesen Jahren hat er sich manchmal Gedanken über die unterschiedlichen Sorgen der Leute gemacht.
In Indien ist es ganz klar, dass die Not greifbar ist und ganz offensichtlich. Es geht um Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und Kleider am Leib. Unsere Fragen hier, die liegen tiefer, die sind verborgen. Und es ist schon eine grosse Herausforderung, an die anzukommen und die Menschen da drinnen zu begleiten. Aber wahrscheinlich ist das auch das Spannende.
Und dann hat für den Johnson Eliezer nochmal ein neues Kapitel in seinem Leben angefangen. Mehr darüber in 3 Minuten, hier auf DRS1.
Thank you.
Sein halbes Leben hat Johnson Eliezer jetzt schon in unserem Land verbracht. Und er hat hier auch Wurzeln gefasst. Er hat in der Schweiz seine eigene Familie gegründet, lebt hier und schafft hier. Und trotzdem fühlt er sich als Bürger von zwei Welten. Seiner ursprünglichen Heimat Indien ist er immer verbunden geblieben. Für Johnson Eliezer hat sich in all diesen Jahren viel verändert, beruflich und privat, wie er Simon Meyer erzählt.
Vor ein paar Jahren hat es im Leben von Johnson Eliezer nochmal eine Veränderung gegeben. Er hat seine Stelle als Gemeindepfarrer gekündigt und er arbeitet seither als freier Theologe. Seine Kinder sind mittlerweile längst erwachsen und er hat auch schon ein Grosskind. Die Mutter von seinen Kindern ist heute seine beste Freundin. Und mittlerweile ist er zum zweiten Mal verheiratet mit einer Dänin und ist Geschäftsmann. Er hat ein Reisebüro aufgebaut und führt zusammen mit seiner zweiten Frau zwei edle Kleiderboutiquen zu Bern und in Zürich. Ein Bürger in verschiedenen Welten. Und in allen scheint er sich wohl zu fühlen.
Als ich bei 50 geworden bin, habe ich gesagt, ich möchte einfach noch die verbleibenden Jahre von meinem Leben noch in eine neue andere Dimension vom Leben hineinwachsen. Und durch die Jahre, jetzt in die letzten 3-4 Jahren, einfach so eine innere Befreiung erlebt von meiner alten Geschichte. Ich konnte zu einer Ruhe und zu einem Frieden kommen, die ich noch nie hatte in meinem Leben. Und zu dem gehört auch eigentlich auch der Weg aus dem Pfarramt raus in die andere Existenz. Und das hat ja auch ein Stück weit damit zu tun und vor allem auch damit zu tun, dass ich all den Jahren, wo ich bei Pfarrer war, auch erlebt habe, dass es so eine tiefe Ambivalenz vorhanden ist im Blick auf Kirche und Pfarrer. Und das ist so etwas, was mich über die Jahre hinweg beschäftigt hat. Zwar sind Leute Mitglieder von der Kirche, aber sie eigentlich in einem gewissen Sinn sehr zurückhaltend. Und man merkt eigentlich, dass auch die Leute einfach auf der Suche sind nach authentischen Vorbildern und gelebtem Glauben. Und jetzt gerade, wo man merkt, einfach die Leute, wo jetzt die Finanzkrise da ist, so hin und her geschüttelt sind von Sorgen, von existenziellen Sorgen, das mich erstaunt nicht. Merkt einfach, dass der Mensch irgendwo noch durch trotz allem, was er an materieller Sicherheit hat, doch sehr ungesichert ist. Und darum die ganz elementarste Kategorie vom Glaubenslebens, das ist Vertrauen.
Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind in einem Umfeld aufgewachsen, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Sie haben Freunde als Hindu-Familie, sind Freunde als muslimische Familie. Sie haben dann eine Begegnung gemacht, später, wo Sie vertiefter ins Christentum hineingebracht haben. Sie haben Theologie studiert. Was haben Sie heute für ein Gottesbild?
Mein Gottesbild hat sich eigentlich nicht grundlegend gewandelt. Als Gott der Liebe, als Gott des Trostes, des Friedens. Das hat sich nicht gewandelt. Meine Erfahrung hat sich gewandelt. Ich habe mich gewandelt. Alles, was begreife, ist ja wirklich bruchstückhaft. Und wir erkennen ja nur einen Bruchteil von dem, was Gott ist und was er mit einem vorhat. Und was ich heute dafür dankbar bin, ist, dass ich auf einen Weg gebracht worden bin, wo ich dürfen gewisse Sackgassen verlassen, wo ich drinnen gesteckt bin, dass mir die Chance gegeben worden ist, einfach wieder neu einmal wirklich mit meinem Leben anzufangen und mit dem, was ich immer in meinem Herz als wahr und richtig gespürt habe, das neu zu leben und das in Tat umsetzen. Und heute muss ich sagen, das ist so eine Herausforderung, da zu stehen, wo ich heute bin und auch zu wissen, dass ich eine Berufung habe, ganz anders als vorher im Kontext von einer Landeskirche und eigentlich den Menschen anders dienen. Und das ist für mich das ganz Überwältigende, dass ich heute darf immer weiter in eine größere Tiefe hineinwachsen, wo ich Sachen entdecke, wo ich noch nie in meinem Leben gemeint habe, dass ich das könnte, oder Sachen erleben, wo ich gemeint habe, wo ich das niemals würde können, oder?
Man könnte sagen, Sie sind jetzt wirklich auch angekommen, Sie sind in der Schweiz angekommen. Wo ist Indien? Ihre Heimat?
Also, wo meine Mutter dann gestorben ist, wir hatten ja wirklich das grosse Vorrecht gehabt, in einem von diesen schönen Häusern aufzuwachsen, Kolonialhäuser, am schönsten Platz in der Stadt. Und in diesem Riesenhaus mit einem riesen Umschwung, mit sehr vielen Fruchtbäumen und sehr grün, in einer Stadt, die einfach wirklich teilweise dann die ganze unsere Vorstellungen sprengt, von dem, was eine Stadt könnte sein und wie das Lebensverhältnis könnte sein, haben wir dann das Gefühl gehabt, wir hätten das Haus für viel Geld können verkaufen können. Und wir hätten uns können nicht sanieren, in Anführungszeichen. Aber Mede und ich haben einfach gesagt, wir wollen das Haus für ein Sozialwerk brauchen. Und heute haben wir dort 21 Waisenkinder, die wir zuschauen. Und ich freue mich, dass das Haus, wo ich dort drin aufgewachsen bin, teilweise, und wo so eine kostbare Erinnerung ist für mich, dass das Haus einfach so kann genutzt werden, dass wir das Leben mit Indien so können teilen und dass wir eigentlich auf dieser Art und Weise noch Anteil haben am Leben in Indien. Und Anteil haben an der Not der Welt, dass wir so können, vielleicht den Austausch weiterhin pflegen. Wir hoffen, dass wir ab Januar 2010, dass wir uns selber einen Lohn geben können für unsere Tätigkeit hier und dass wir auch jemanden anstellen können, so dass wir 3 Monate nachher auf Indien können und die Leute ablösen, die zu diesem Werk schauen, das sind Freunde von uns. Und 3 Monate dort sein und dort wirklich auch vor Ort nicht uns engagieren für die Kinder und für die Arbeit, die dort ist. Das ist unsere Hoffnung. Und das ist auf der einen Ebene der Kontakt zu Indien. Und der andere Kontakt ist ja, dass ich weiterhin so Reisen mache nach Indien. Und das sind die 2 Zweige, die ich heute habe, wo ich sage, das ist das, was noch mit mir alte Heimat mich verbindet.
Sie machen eine Art wie einen Spagat. Sie leben in der kleinsten Demokratie der Welt. Und der andere Fuß ist in der grössten Demokratie der Welt.
Das ist, ja, also ich habe es so nie überlegt, aber das stimmt. Ja. Ich meine, Indien ist ja einfach ein enorm spannendes Land, nicht nur, weil ich selber Inder bin, sondern eigentlich aufgrund von den Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, was da auch geht und was auch möglich ist. Und ich freue mich eigentlich, dass ich Anteil darf haben an diesen 2 Welten. Nicht? Es ist wirklich ein enormes Vorrecht. Und das haltet einem auch wach, die 2 Welten, und wie man das eigentlich auch kann miteinander in Verbindung bringen kann, durch ein persönliches Engagement für das Waisenhaus und für die Arbeit dort. Wir haben auch daneben auch angeschlossen, ist ja auch eine Arbeit für Wasserressourcen zu erschliessen innerhalb von den Dörfern, die noch kein fließendes Wasser haben.
Ist es manchmal auch ein bisschen aufreibend, wenn man beides sieht? Also, natürlich gibt es auch sehr arme Menschen da, aber die Armut und die Verlassenheit von so vielen jungen Menschen, also von so vielen Kindern, ja, das reibt doch auch auf.
Not ist immer schmerzhaft. Und das ist in Indien einfach speziell so, weil das so offensichtlich ist und so gerade vor Augen. Aber ich denke einfach, das ist nun einmal, dass die Welt, in der wir drinnen leben, ist eine gestörte Welt, ist eine Welt, wo sehr viel im Argen liegt. Und eine von den grossen Herausforderungen ist ja, wie finde ich Frieden mit dieser Wirklichkeit? Oder wie komme ich zur Rang mit dieser Wirklichkeit? Das ist genau dort, wo ich sehe, ich kann nicht an jedem Krisenherd präsent sein, aber ich kann an einem Ort versuchen, mich zu engagieren. Und man muss einfach dann einfach auch nicht wo Herkules sein, oder man muss dann auch können wieder abgeben und sagen, da ist noch jemand, oder das ist mein Glaube, dass Gott immer noch Sachen in der Hand hat und die Welt unter Kontrolle hat, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass es auseinanderläuft oder dass es auseinanderbricht. Also das hilft einfach enorm, einfach so auch loszulassen und sich können einfach auch auf das konzentrieren, zu dem, wo man berufen ist, und auch ein Stück weit sich wieder auch in Frieden finden. Nicht? Also das ist schon der einzige gangbare Weg, weil wenn man nur auf die Not schaut und auf das, was eigentlich vor Augen ist, das kann einem schier erdrücken.
Ein Bürger von 2 Welten, der John Eliezer, der indisch-schweizerische Doppelbürger, der vor über 30 Jahren in die Schweiz gekommen ist und da geblieben ist. Redaktion Simon Meyer. Wir wiederholen das «Menschen und Horizonte» am nächsten Dienstag zu oben von 9 bis 10, ebenfalls hier auf DRS1. Sie können die Sendung auch auf CD bestellen, eine Woche lang, im Laufe der nächsten Woche, Montag bis Freitag, von morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr, unter dieser Telefonnummer 0848 840 800. So eine CD kostet 31.90 Franken und die Lieferfrist, die ist maximum 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.